Und da haben wir am 23. abends, kurz bevor der letzte Moneycam geschlossen hat, in die eine Richtung 650 Euro schicken können, also für jedes Kind 10 Euro. Und in die andere 500 Euro, um eine Großfamilie über den Monat zu retten. Auch da bin ich so dankbar. Das haben dann unsere Kinder organisiert in Berlin, nach dem Spätdienst noch loszurennen und irgendwie im letzten Moment das zu überweisen. Und ich habe am Heiligabend mittags dann die Fotos gehabt von dem, was die haben also sofort morgens das Geld Geschenke gekauft. Ist ja doch einfach von der Zeit her etwas später. Und mittags kam dann schon die Fotos von dem, was seine Kinder weitergegeben haben. Ich bin also gnädigerweise aus dem Dauerdruck rausgenommen worden, der sonst auf mir liegt. Ich kann für diese Fülle an Lasten oft keine Worte finden zum Beten. Aber mein Geist schreit Tag und Nacht zu Gott. Und dann auch zu erleben, dass alles wirklich zur richtigen Zeit kommt, das ist für mich mehr als das größte Weihnachtsgeschenk. Ich bin gleichzeitig so dankbar für jeden Einzelnen von uns, dass Gott uns in solche Dienstgemeinschaft gestellt hat. Und deswegen, ich liebe diesen zweiten Weihnachtstag. Warum? Es ist in der alten kirchlichen Tradition der Tag des ersten Märtyrers Stephanus. Deswegen ist für mich der 26. Dezember eben immer ein besonderer Tag, weil mein Herz seit Jahrzehnten mit den Gläubigen verbunden ist, die weltweit unter Druck sind. Mich hat gestern jemand angerufen und hat gesagt, ich erinnere mich, du magst ja Weihnachten nicht. Ich sage, warum? Ja, du hast es mal gesagt, du fürchtest dich immer schon vor den Weihnachtsgottesdiensten, weil die benutzt werden in vielen muslimischen Ländern, um dann Anschläge auf Christen zu machen. Das ist wirklich so. Ich bin vorneweg eigentlich immer schon krank. Wir sind bei allem Druck, in dem wir oft sind, oft stehen, ja immer noch körperlich unversehrt. Unsere Kinder und Kindeskinder können noch groß werden. Sie haben vielleicht irgendwann mal ein Zipperlein, aber noch müssen wir nicht damit rechnen, dass irgendjemand einen Sprengsatz in solchen Raum wirft oder sich mitten in so einer Gruppe selber hochjagt oder auf sonst eine Weise versucht, Horror und Unheil mit diesen Festtagen zu verbinden. Aber natürlich, wenn wir in solchen Dienst sind, wie unser Missionswerk eben, dann kann ich davon mich nicht freimachen, dann leide ich an solchen Tagen. Und deswegen auch seit Jahren ist es mein Beten, zu sagen, Herr Jesus, auch wenn wir unser Leben dir zur Verfügung stellen, bewahre unsere Geschwister, gerade an diesem Tag. Gib ihnen Mut und Kraft, in die Gemeinden zu gehen, obwohl diese reale Gefahr da ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar über den heutigen Predigtext. Die ist uns nämlich aufgeschrieben in dem Propheten Jeremia, Kapitel 26. Und ich will mit euch einmal dieses Kapitel lesen, weil ich denke, dass das wirklich eine Botschaft ist für uns und in unserer Zeit. Prophet Jeremia, Kapitel 26. Der Prophet Jeremia, Kapitel 26. Im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dieses Wort von Seiten des Herrn Alte. So spricht der Herr. Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, welche kommen, um anzubeten im Hause des Herrn, rede alle die Worte, welche ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Tu kein Wort davon. Vielleicht werden sie hören und jeder von seinem bösen Weg umkehren. So werde ich mich des Übels gereuen lassen, welches ich ihnen zu tun gedenke, wegen der Bosheit ihrer Handlungen. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass sie in meinem Gesetz wandeln, welches ich euch vorgelegt habe, dass er auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, welche ich zu euch sende, früh mich aufmachend und sendend. Ihr habt aber nicht gehört, so will ich dieses Haus wie Schilo machen. Und diese Stadt werde ich zum Fluch machen, allen Völkern der Erde. Und die Priester und die Propheten und alles Volk hörten Jeremia diese Worte reden im Hause des Herrn. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet hatte, was der Herr geboten hatte, zu dem ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und alles Volk und sprachen: Du musst gewisslich sterben. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt und gesprochen, dieses Haus wird wie Schilo werden und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner? Und alles Volk versammelte sich gegen Jeremia im Hause des Herrn. Und als die Fürsten von Juda diese Worte hörten, gingen sie hinauf aus dem Haus des Königs zum Hause des Herrn und setzten sich in den Eingang des neuen Tores des Herrn. Und die Priester und die Propheten redeten zu den Fürsten und zu allem Volk und sprachen: Diesem Mann gebührt die Todesstrafe, denn er hat wieder diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren Ohren gehört habt. Und Jeremia redete zu den Fürsten und zu allem Volk und sprach: Der Herr hat mich gesandt, um wieder dieses Haus und wieder diese Stadt all die Worte zu weissagen, welche ihr gehört habt. Und nun macht gut eure Wege und eure Handlungen und hört auf die Stimme des Herrn eures Gottes, so wird der Herr sich des Übels gereuen lassen, welches er über euch geredet hat. Ich aber siehe, ich bin in eurer Hand, tut mir, wie es gut und wie es recht ist in euren Augen. Doch wisset bestimmt, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut bringen werdet auf euch und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner, denn in Wahrheit, der Herr hat mich zu euch gesandt, um alle diese Worte vor euren Ohren zu reden. Die Fürsten und alles Volk sprachen zu den Priestern und zu den Propheten: Diesem Mann gebührt nicht die Todesstrafe. Denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten des Landes, und sie sprachen zu der ganzen Versammlung des Volkes und sagten: Micha von Moreshet hat in den Tagen Hiskias des Königs von Juda geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesprochen und gesagt: So spricht der Herr der Herrscharen, Zion wird als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Haben denn Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, ihn getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet, also der König Hiskia, und den Herrn angefleht, so dass der Herr sich des Übels gereuen ließ, welches er über ihn geredet hatte? Und wir wollen eine so große Übeltat wieder unsere Seelen begehen? Und das war auch ein Mann, der im Namen des Herrn weissagte, Uriah, der Sohn Schemaias, aus Kirjat Jearim. Und er weissagte: Wieder diese Stadt und wieder dieses Land nach allen Worten des Jeremias. Und als der König Joachim und alle seine Helden und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Als Uriah es hörte, fürchtete er sich und floh, und er kam nach Ägypten, und er sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Akbors, und Männer mit ihm nach Ägypten, und sie brachten Uriah aus Ägypten und führten ihn zu dem König Joachim, und er erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam auf die Gräber des einfachen Volkes. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaphans, war mit Jeremia, dass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten. Die Zeit Jeremias ähnelt auf eine erschreckende Weise unserer Zeit. Äußerlich war alles in gewohnter Ordnung, aber das Gericht Gottes stand unmittelbar bevor. Jahrhundertelang hatte er durch seine Knechte, die Propheten, geredet und sein Volk gewarnt, nicht auf den Wegen der Ungläubigen sich zu begeben. Und es gab immer wieder kurze Zeiten, wo sie das geschafft haben, sich an den Ordnungen Gottes zu orientieren. Aber die Liebe, sein eigenes Ding zu machen, zu dieser Haltung, sein eigenes Ding zu machen, war größer als der Gehorsam Gott. Ich erinnere mich, es ist noch knapp über 30 Jahre her, da gab es eine ganz große Dankbarkeit in unserem Volk. Und selbst bei den Ungläubigen eine Ehrfurcht Gott gegenüber für diese Wunder, die wir hier in Deutschland erlebt haben. In den Jahren darauf hat sich so viel ereignet, dass heute nichts mehr davon übrig ist. Und doch äußerlich läuft alles so weiter. Man hat zwar jetzt das zweite Jahr schon über Weihnachten und auch bei den anderen christlichen Festen die Kirchen praktisch geschlossen, aber man meint ja wenigstens dann mit irgendwelchen Online-Botschaften die Leute zu beruhigen. Ich muss sagen, dass in der Vorweihnachtskolumne unserer Tageszeitung mehr aufrichtige Botschaft gesteckt hat, als in all den Weihnachtsbotschaften von Pastoren oder Bischöfen, die ich in den letzten Tagen gelesen habe. Weil ich in all diesen Botschaften auch von wirklich gläubigen Werken und Pastoren eine Sache vermisse, nämlich die ernsthafte Warnung, nicht mit diesem allgemeinen Lügen und Betrügen und Verführen mitzumachen. Die Botschaft, die Gott seinem Propheten Jeremia anvertraut hatte, war eine ganz einfache. Und sie hat sich gerichtet ausdrücklich an die Leute, die äußerlich die Nähe Gottes gesucht haben. Diese Botschaft Gottes war ausdrücklich für die Leute, die sich auf den Weg gemacht haben. Rede zu denen, welche aus allen Städten Judas kommen, um im Hause des Herrn anzubeten. 2. Er kriegt eine Warnung. Jeremia soll nichts von dem, was Gott ihm sagt, weglassen. Und was er dann zu sagen hat, ist eigentlich nichts weiter als eine Warnung. Jeder soll von seinem bösen Wege umkehren. Dann will Gott dieses Gericht nochmal abwenden. Und der Prophet sagt das und er verweist auf Shiloh. Sicher nicht jedem mehr in Erinnerung sein, was das war. Das war nämlich der Ort der Gottesbegegnung zur Zeit Samuels. Dort war der Priester Eli, die Nachkommen Aarons. Und diese Leute hatten sich von Gott entfernt. Und Gott hatte Jahrhunderte vorneweg zeichenhaft schon das Volk Israel gewarnt, dass man den Weg der Heiligkeit nicht verlassen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Und Gott hat um des Abweichens von Eli und seiner Söhne willen das Priestertum und das Prophetentum von ihnen weggenommen und auf andere gelegt. Gott hat um des Abweichens von des Weges Gott. Das bei dem alten Priester Eli und bei, vor allem bei seinen Söhnen zu finden war, sowohl das Priestertum als auch das prophetische Wort von ihnen weggenommen und hat es anderen gegeben. Mit Samuel ist das erste Mal ein Prophet berufen worden, der in guten und in schlechten Zeiten das Wort Gottes mehr geachtet hat als sein eigenes Leben. Und das, ihr Lieben, kennzeichnet die wirklichen Propheten Gottes bis zum heutigen Tag. Dass sie das Wort Gottes ernster nehmen als jede Rücksicht auch auf das eigene Leben. Das bezeugt ihnen der Prophet Jeremia. Und im selben Moment steht die religiöse Elite auf gegen ihn. Er richtet das aus, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wenn wir einmal dieses Kapitel nochmal sorgfältig durchlesen. Nicht die allgemeinen Hörer der Botschaft, sondern die Priester und Propheten sagen, du bist ein Mann des Todes. Was wir daraus lernen, die wirkliche und schlimme Verfolgung geht immer von den religiösen Leitern einer jeweiligen Region aus. Das war bei unserem Herrn selber so. Die Priester und der hohe Priester klagen ihn an und fordern seinen Tod. Das war bei Stephanus so. Das war bei allen Aposteln so. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Der Verrat des Wortes Gottes beginnt bei den Führern des religiösen Establishments, also bei der religiösen Führerschaft. In diesem Kapitel sind zwei Dinge bemerkenswert. Ich sage nochmal, als erstes, auch für uns ist wichtig, festzuhalten an dem Wort Gottes, und zwar auch an den unbequemen Worten Gottes. Zweitens, dieses Wort Gottes nicht nur festzuhalten, sondern auch zu bezeugen. Drittens, damit zu rechnen, dass es seitens anderer Gläubiger zu Angriffen kommt. Und dann kommt diese Besonderheit. Der Prophet hat zu diesem Zeitpunkt so viel persönliche Reife gewonnen. Wenn wir einmal die ganze Geschichte seines Lebens durchgucken, kann man merken, dass am Anfang seines Dienstes natürlich das überhaupt noch nicht da war. Er war unsicher, er wollte sterben, er hat Gott angerufen. Hier ist er ganz klar. Und er sagt, als gegen ihn die Todesstrafe verlangt wird, mein Leben ist in eurer Hand, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ihr müsst nur wissen, dass das Urteil über euch dadurch noch verschärft wird. Das ist nämlich in einen Satz zusammengefasst, was in den Versen 14 und 15 steht. Ich bin in eurer Hand. Tut mir, wie es gut ist und wie es recht ist in euren Augen, aber wisst bestimmt, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut bringen werdet auf euch und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner. Denn in Wahrheit, der Herr hat mich zu euch gesandt, um alle diese Worte vor euren Ohren zu reden. Freunde, mein Gebet an diesem Tag des ersten Märtyrers ist es, dass wir mit derselben Haltung klar Zeugnis geben von dem, was Gott will, ohne Rücksicht auf unser eigenes Leben. Aber gleichzeitig, dass wir unser Leben nicht billig wegschmeißen. Wir haben vorhin diesen Wochenspruch gehört, oder das Wort für den Tag. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frauen. Wertvoll ist ihr Leben. Und das hat Jeremia gewusst. Denkt nicht, dass wenn ein Mensch sein Leben Jesus zur Verfügung stellt und sein Leben um seines Namens willen dahin gibt, dass das billig ist. Das letzte Gebet von Stephanus war, in deine Hände gebe ich meinen Geist und Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Bis heute denkt man, dass das so die Verpflichtung eines jeden Märtyrers sei, dass er für seine Feinde beten muss. Das ist nicht verboten. Aber wir müssen wissen, dass bis heute auch das Leben des Stephanus zu Gott schreit Und wir finden das in der Offenbarung Kapitel 6. Alle Seelen derer, die um des Namens Jesu willen geschlachtet sind, rufen mit lauter Stimme, bis wann, Herr, richtest und rächst du nicht unser Leben an denen, die auf der Erde wohnen. Diese tausende geschlachtete Gläubige jedes Jahr, diese tausende vergewaltigte Frauen, diese tausende geraubten Kinder oder Mädchen, diese zerstörten Leben um des Zeugnisses Jesu willen, bringen das Gericht Gottes zwingend über diese ganze Welt. Es ist unsere Aufgabe, auf diese Tatsache hinzuweisen. Vielleicht ist der eine oder andere, der sich retten lässt, der umkehrt. Und wir müssen wissen, wenn keiner mehr umkehrt, ist der Tag des Gerichtes da. Deswegen ist es nicht die Zeit, dass wir schweigen. Es ist nicht die Zeit, dass wir alles still hinnehmen. Es ist die Zeit, wie zu Jeremias Zeiten, Menschen eine letzte Chance zur Umkehr zu geben. Und das zweite Bemerkenswerte in diesem Kapitel, das der fünfte Punkt, den wir bis jetzt sehen, ist, es stehen dann Männer der Politik auf und treten diesen religiösen Führern entgegen. Und die Fürsten und alles Volk sprachen zu den Priestern und zu den Propheten, diesem Mann gebührt die Todesstrafe nicht. Vers 16. Und sie berufen sich auf eine Sache, die ungefähr 80 Jahre vorher passiert ist, als nämlich der Prophet Micha zur Zeit Hiskias eine ganz ähnliche Botschaft gepredigt hat. Und dieser König hat gehört und sein Volk zur Umkehr gebracht. Ich frage mich, wenn wir heute 80 Jahre zurückgucken, dann kommen wir an die Zeit des Nationalsozialismus. Dort gab es Menschen, die ebenfalls gewarnt haben und gerufen haben, dass das Volk umkehrt. Und Gott hat nach diesen zwei großen Kriegen auch unserem Volk einen Neuanfang geschenkt. In eine besondere Gnadenzeit. Und wenn wir in diese letzten Jahrzehnte zurückgucken, dann sind es wirklich Tausende und Abertausende, die Jesus mit ganzem Herzen nachgefolgt sind. Aber jetzt sehen wir, wie viele innerlich komplett zu machen. Gott sorgt in dieser Zeit bei Jeremia dazu, dass der Mann, der sein Leben gegeben hat, durch Gottes Eingreifen gerettet wird. Als ich das erste Mal diesen letzten Abschnitt dieses unseres Kapitels gelesen hatte, wo von diesem anderen Propheten von Uriah geredet wird, war ich unsicher und habe mich gefragt, wieso wird der geschlachtet? Mit derselben Botschaft. Und Jeremia bleibt am Leben. Was denkt ihr, was denn das Geheimnis ist?
Weil er weggelaufen ist, von Angst hatte?
Ich denke, das ist das. Wir lesen von denen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und ich denke, das ist ein Geheimnis. Wenn wir wirklich in den Wegen Gottes bleiben, in solchen schwierigen Zeiten, und unser Leben wirklich bereit sind hinzugehen, dann kann Gott es auf eine geheimnisvolle Weise bewahren. Wenn wir aber in derselben Situation versuchen, unser Leben zu retten, dann müssen wir damit rechnen, dass es so böse Leute gibt, dass sie das trotzdem dann uns nehmen. Ich denke, wir alle haben schon so viel Erfahrung mit der Bibel gesammelt, dass wir es wissen, dass es nicht viel Sinn macht, in guten Zeiten Versprechungen zu machen. Wir kennen alle die Geschichte von Petrus, der groß gesagt hat, Herr, wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Und der war dann derjenige, der ihn gleich dreimal hintereinander verleugnet hat. Und deswegen, die unter uns mit Furcht und Zittern sind und unsicher, ob sie das wirklich aushalten. Denen darf ich heute sagen, ihr seid in der richtigen Haltung, weil Gott selber diese Festigkeit in uns herstellen muss. Ich habe euch die Geschichte von diesem Gottesmann aus Raqqa erzählt, der 2016 als einer der letzten Gläubigen vom IS hingerichtet worden ist. Diese fröhliche Gelassenheit dieses Mannes beeindruckt mich bis heute. Er hat sein Leben hingegeben und in diesem Moment ist diese Macht dieser satanischen Zerstörung gebrochen. Deswegen brauchen wir diesen fröhlichen Glauben. Deswegen brauchen wir das, was an anderer Stelle genannt ist, das verborgene Leben mit Gott. Nicht unsere großen Auftritte, sondern unser stille Kontakt mit ihm ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, weil wir dort erleben, dass Jesus in unserer Mitte ist und uns wieder aufbaut und uns Kraft gibt. Aber das Entscheidende ist unsere verborgene Beziehung mit ihm. Unser Lesen des Wortes, unser Beten, unser stiller oder lauter Lobpreis. Die Beziehung, die wir zu unserem Vater im Himmel pflegen, die wächst wie bei Kindern. Ich genieße das, diese unfassbar wunderbare Beziehung zu meinen erwachsenen Kindern zu pflegen. Die Zeiten der Erziehung und der Korrektur sind fast vollständig vorbei. Manchmal gibt man noch einen Tipp. Aber die Gemeinschaft ist unglaublich kostbar. Das ist unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Das fängt so klein an wie unsere Kleinkinderbeziehung zu unseren Eltern. Aber kann jeden Tag vertieft und erneuert werden. Das, ihr Lieben, wünsche ich uns jetzt in diesen bisschen ruhigeren Tagen. Dass wir das genießen, was Gott für uns hat. Weil wir dadurch Festigkeit kriegen. Weil dann um uns herum verrückte Entscheidungen getroffen werden können und wir bleiben ruhig. Und weil Gott uns dann immer wieder auch mit seinen Rettungen überrascht. In allerletzter Sache. Eine der wichtigsten Dinge ist, dass unser Name im Buche des Lebens angeschrieben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen geben wird, die irgendwann, wenn das Gericht Gottes ist, überrascht sein werden, dass ihr Name im Buche des Lebens drin steht. Wir lesen in diesem ganzen Kapitel immer nur unbestimmte Personengruppen. Die Priester, die Propheten, die Obersten, die Fürsten des Volkes. Aber am Ende, im letzten Vers, ist ein Name im Buch des Lebens eingeschrieben. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaphans, war mit Jeremia, dass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten.
Welcher Vers ist denn das jetzt?
Der letzte Vers, 24. Achikam, der Sohn Schaphans. Von Schaphan haben wir ab und zu mal woanders gelesen, war der Schreiber. Es war also ein Regierungsbeamter. Sein Name ist im Buche des Lebens, weil einem Mann Gottes hilft. Vielleicht gibt es unter uns Leute, die sagen, ich bin eben kein Prophet Gottes, mein Leben hat leider nicht die Bedeutung. Jesus sagt, wer einen, meine Geringsten, mit einem Becher Wasser dient, wird seinen Lohn nicht verlieren. Vorgestern hat mich Oleg Kratul angerufen. Den viele gar nicht mehr kennen, war ungefähr vor 10 Jahren hier. Ein bisschen wilder Mann. Ich sag, na, wie geht es dir? Naja, hat er gesagt, Frank, ganz ohne Sünde bin ich nicht. Und dann hat er eine halbe Stunde sich nach jedem Einzelnen von damals erkundigt. Er hat gesagt, mein ganzes Leben hat sich verändert damals. Der hing fest in Drogen und im Alkohol. Und er hat nichts und niemand vergessen. Das ist ein Mann, nur als kleines Beispiel, der so wie Achikam in den Wegen Gottes sich bewegt. Versucht seit damals den Gläubigen zu dienen. Ich bin sicher, dass keiner von uns diesen Weg verlassen wird. Jesus, und dafür danke ich dir von tiefstem Herzen, dass wir heute in der Verbindung mit all deinen Gläubigen, in der Verbindung mit denen, die leiden, in der Verbindung mit denen, die verzweifeln an der Ungerechtigkeit dieser Welt und an der Bosheit dieser Welt, dass wir mit denen verbunden sind durch deinen Geist. Und dass du jeden, den du geliebt und herausgerettet hast, mit deinem eigenen Leben bewahrst bis ans Ende. Du selber bist die Garantie unseres Lebens. Dafür preisen wir dich. Und ich segne jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinschaft. Alle, die heute in anderen Diensten und Verantwortlichkeiten sind, mitsamt den Familien, mitsamt der uns verborgenen Zukunft. Du weißt alles. Du bist aber derselbe und änderst dich nicht. Treu und zuverlässig. Und du kommst bald wieder, um all dem Bösen ein Ende zu machen. Hilf uns, dass wir uns deines Namens würdig erweisen, an jedem einzelnen Tag. Amen. Amen.